Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen: Der Nationalrat legt eine Sonderdebatte zum GPK-Bericht ein. Viel Neues hat man nicht erfahren. Es kam wie erwartet zu einem Schlagabtausch zwischen links und rechts. Der Ständerat tritt beim Projekt der Alpentransitbörse auf die Bremse und das Ziel, den Gütertransport auf die Schiene zu bringen, rückt in weite Ferne. Das Bundesgesetz über die Anwendung von polizeilichen Zwangsmaßnahmen kommt durch. Elektroschockgeräte dürfen bei Ausschaffungen eingesetzt werden. Die Grüne Florence Aubry-Girardin wird neue Bundesrichterin. Die 43-jährige Jurassierin machte das Rennen gegen den Kandidaten der SVP, Pierre-André Berthoud. Und bei den Verhandlungen um das nordkoreanische Atomprogramm ist ein Fortschritt erzielt worden. Pyongyang verpflichtet sich, die große Anlage Yongbyong bis Ende Jahr abzubauen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Anita Richner und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Es habe keinen Putsch und keinen Komplott unter der Bundeshauskuppel gegeben. Das sagt am Morgen Bundespräsidentin Micheline Calmiret in der dringlichen Debatte des Nationalrates zur Polemik um den GPK-Bericht in der Affäre Bundesrat Blocher, Bundesanwalt Roschacher. Es brauche mehr Toleranz und Zurückhaltung in der Politik, so Calmiret. Bundesrat Christoph Blocher selber wies Vorwürfe erneut zurück, er habe gegen die Gewaltentrennung verstoßen und Kompetenzen überschritten. Er habe die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft immer garantiert. Zuvor hatten SVP-Vertreter Lucretia Meyer-Schatz, die Präsidentin der GPK-Subkommission, scharf kritisiert und ihr vorgeworfen, unprofessionell gearbeitet zu haben. Die SP und die Grünen griffen Bundesrat Blocher direkt an. Er habe Kompetenzen überschritten. Von Geheimplänen zu seiner Absetzung zu reden, sei peinlich. Vor allem FDP und CVP kritisierten die Debatte als reinen Wahlkampf. Bei Zwangsausschaffungen soll die Polizei auch die umstrittene Elektroschockwaffe Taser einsetzen können. Der Nationalrat setzt sich mit dieser Forderung für ein schärferes Gesetz ein, als es der Bundesrat vorsah. Nathalie Christen.
Taser seien Torturgeräte, kritisierte SP-Nationalrätin Ruth Gabi Wermo.
Der Flüchtende liegt bestimmt ab, ist gelähmt und hat sehr große, irrsinnige Schmerzen. Vielleicht steht er ja nie mehr auf. Auch das könnte passieren.
Gemäß Studien von Amnesty International seien nämlich rund 200 Menschen nach dem Einsatz dieser Elektroschockgeräte gestorben. Das ließen CVP, FDP und SVP so nicht gelten. Bei den Todesopfern habe es sich um Menschen in geschwächtem Zustand gehandelt, wie Betagte oder Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, so FDP-Mann Kurt Fluri.
Und das ist eben gerade in der Regel nicht der Fall in diesen Ausschaffungsfällen. Es handelt sich in der Regel um jüngere, gesunde Leute und offenbar besteht auch nach Meinung der von Amnesty International in diesen konkreten Fällen eben gerade diese erhöhte Gefahr nicht.
Zudem seien Taser nur das letzte Mittel, bevor geschossen werde. Auch Hunde will der Nationalrat bei Ausschaffungen erlauben. Mit Medikamenten sollen die Menschen jedoch nicht ruhig gestellt werden. Als nächstes entscheidet der Ständerat.
Der Nationalrat will, dass sich die Schweiz dem Europäischen Abkommen über Menschenrechte und Biomedizin anschließt. Dieses legt fest, unter welchen Bedingungen Forschung mit Menschen betrieben werden darf. Grundsätzlich müssen Betroffene hier Einverständnis dafür geben. Allerdings dürfen Wissenschaftler unter bestimmten Bedingungen auch an Menschen forschen, die gar nicht urteilsfähig sind, also etwa Kinder oder geistig Behinderte. Beispielsweise dann, wenn die Forschungsresultate diesen Personen unmittelbaren Nutzen bringen. Auch in der Schweiz sollen Alarmsysteme für den Fall entführter oder verschwundener Kinder eingeführt werden. Das hat der Nationalrat beschlossen. Zuerst soll der Bund ein System einrichten, in welchem ein MMS mit dem Bild des vermissten Kindes auf die Mobiltelefone der Bevölkerung verschickt wird, in einem bestimmten Umkreis um den Entführungsort. Dann soll eine systematische Verbreitung von Meldungen und Informationen organisiert werden, über sämtliche elektronische Medien und unter anderem mit Durchsagen an Bahnhöfen, Flughäfen und Grenzübergängen. Der Beschluss des Nationalrats erfolgte gut zwei Monate nach der Entführung der 5-jährigen Ilenia in Appenzell. Der Ständerat zweifelt an der Wirksamkeit einer Alpentransitbörse. Er hat es abgelehnt, jetzt schon im Gesetz das Fundament für die Börse zu legen. Mit der Börse würden Durchfahrtsrechte für Lastwagen versteigert. Der Ständerat entschied, es seien noch zu viele Fragen offen und die Realisierungschancen fraglich. Für Verkehrsminister Moritz Leuenberger bedeutet der heutige Entscheid des Ständerates keine Verzögerung für das Projekt Alpentransitbörse.
Das Prinzip wurde unterstützt und die Alpentransitbörse ist ohnehin eine schwierige Angelegenheit. Es braucht eine Einigung mit der Europäischen Union und unseren Nachbarländern. Also wir haben hier ohnehin noch sehr viel zu tun.
Der Ständerat hat weiter das Gesetz zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene entschärft. Er verschob das Ziel, dass jährlich nur noch 650.000 Lastwagen die Alpen queren dürfen, um 10 Jahre. Es soll 2019 erreicht werden, 2 Jahre nach der geplanten Eröffnung des neuen Gotthard-Eisenbahntunnels. Gegenwärtig queren rund 1,2 Millionen Lastwagen im Jahr die Schweizer Alpen auf den Straßen. Im Kanton St. Gallen treten gleich 2 Regierungsräte nicht mehr zu den Wahlen vom nächsten März an. Wie die Staatskanzlei mitteilt, treten Finanzdirektor Peter Schönenberger von der CVP und Erziehungsdirektor Hans-Ulrich Stöckling von der FDP auf die Wahlen zurück. Nordkorea hat definitiv zugesagt, seine Atomanlage in Yongbyon bis Ende Jahr stillzulegen und abzubauen. Innerhalb von 2 Wochen werden Experten unter Leitung der USA nach Nordkorea reisen und das Abbauprogramm vorbereiten. Diese Information steht im Abschlussdokument der 6-Länder-Konferenz in Peking. An der Konferenz zum Atomprogramm Nordkoreas sind die beiden Korea, Russland, China, Japan und die USA beteiligt. In Jerusalem hat der israelische Regierungschef Olmert den palästinensischen Präsidenten Abbas getroffen. Die beiden besprachen die für nächsten Monat in den USA geplante Nahost-Friedenskonferenz. Erklärungen gaben die beiden nicht ab. Die strittigsten Fragen sind nach wie vor die Grenzen eines künftigen Palästinenserstaats, der Status Jerusalems und der jüdischen Siedlungen, das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge und der Zugang zu Trinkwasser. US-Außenministerin Rice wird kommende Woche in den Nahen Osten reisen, um die Friedenskonferenz vorzubereiten. Die französische Börsenaufsicht wirft zahlreichen Managern des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS vor, sich bei einem Insiderhandel bereichert zu haben. Dies hat die Behörde einem Pariser Ermittlungsrichter in einem vorläufigen Bericht mitgeteilt. Die Manager und Hauptaktionäre von EADS sollen illegal Millionen verdient haben, weil sie EADS-Aktien zu Spitzenkursen verkauften, bevor sie große Lieferverzögerungen beim Airbus-Großraumflugzeug A380 bekannt gaben und die Aktien einbrachen. Die EU-Kommission ahndet illegale Absprachen von 5 Konzernen im spanischen Straßenbau. Sie müssen insgesamt 183 Millionen Euro zahlen, weil sie während über 10 Jahren die Preise für Straßenbeläge aus Bitumen absprachen.
Viel Lärm um fast nichts Neues. Die Sonderdebatte zum GPK-Bericht war vor allem eine Politshow für das Fernsehpublikum. Eigentlich sollten immer weniger Lastwagen unsere Alpen durchqueren, doch es werden immer mehr. Der Ständerat debattiert über die Verlagerung des Güterverkehrs. Bei den Verhandlungen um das nordkoreanische Atomprogramm geht es in kleinen Schritten vorwärts. Pyongyang will die Anlage Yongbyon bis am 31. Dezember abbauen. Der Chef der britischen Konservativen, David Cameron, ließ die Labour Party vor einem Jahr alt aussehen. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Beim europäischen Luftfahrtkonzern EADS wollten diverse Topmanager nicht warten, bis ihre Aktien abstürzen. Jetzt müssen sie sich wegen Insidergeschäften verantworten. Immigration ist eines der ganz großen Wahlkampfthemen in den USA. Wie kann man die Hispanics als größte Minderheitengruppe integrieren? Die Grenzstadt El Paso in Texas macht vor. Und in 3,5 Wochen weg vom Alkohol. Mit dieser Form von Therapie ist das kleine Spital Wattwil erfolgreich und sichert sich selbst die Existenz. Echo der Zeit. Blocher, Rohschacher, Meyer-Schatz und Geheimplan, Komplott, GPK. Mit diesen Namen und Schlagworten ist ein wesentlicher Teil des Vorwahlgezeters der letzten Wochen umrissen. und das Feld der heutigen Sonderdebatte im Nationalrat ist abgesteckt. SVP und SP wollten sich die Gelegenheit zu einem Schaukampf kurz vor den Wahlen nicht entgehen lassen. Alle anderen stiegen dann mehr oder weniger willig darauf ein und wetterten mit. Bundeshausredaktor Patrick Wülser hörte zu und verschafft uns einen Überblick über Gesagtes und Nichtgesagtes.
Wäre heute, wie schon oft, eine Delegation aus Afrika oder Osteuropa auf der Bundeshaustribüne gesessen, um einen Augenschein von unserem gut schweizerischen Parlamentsbetrieb zu nehmen, hätten sich die ausländischen Besucher wahrscheinlich die Augen gerieben. Die Summe der Vergehen, die der Parteipräsident der SP, Hans-Jürg Fehr, dem Justizminister vorzuwerfen hatte, erinnerten an eine Bananenrepublik.
Verstöße gegen die Gewaltentrennung, Verstöße gegen das Kollegialitätsprinzip, Lügen gegenüber dem Ständerat, Zensurversuche gegen einen öffentlich-rechtlichen TV-Sender, Kompetenzüberschreitungen, Komplizenschaft mit dem türkischen Außenminister gegen ein schweizerisches Gesetz. Liegt das alles drin?
Nein, fanden die Sozialdemokraten und wiederholten zwei Monate vor den Bundesratswahlen in ihrer Generalabrechnung einmal mehr, dass sie Christoph Blocher im Dezember nicht wählen werden. Aber heute waren keine Wahlen traktandiert, sondern ein angeblicher Putschversuch. Christoph Mörgerli informierte deshalb aus Sicht der SVP noch einmal ausführlich über die pyrotechnischen Details des Anschlags auf Bundesrat Christoph Blocher.
Frau Meier-Schatz hat die Bombe gezündet, gebastelt an der Bombe. Gegen Christoph Blocher haben Leute aus der Verwaltung, aus dem Parlament, aus den Parlamentsdiensten, Leute aus den Redaktionsstuben, den Parteizentralen und leider auch sogenannte Kollegen aus dem Bundesrat.
Welche Leute da genau gezündelt haben sollen, blieb leider im Dunkeln. Ungeklärt blieben auch die vielen anderen Fragen, welche die Öffentlichkeit seit Wochen beschäftigen. Aber geredet wurde dennoch viel. Der CVP-Parteipräsident begrüßte ausdrücklich auch die Fernsehzuschauer und der SVP-Parteipräsident bat diese am Schluss seines Votums, seine Partei zu wählen. Ein Parlamentarier nutzte die Gunst der Stunde, um gegen die EU und die bilateralen Abkommen zu wettern und EDU-Mann Christian Waberer demonstrierte seinen feinen Geruchssinn.
Ein gutes Parlament ist wie eine gute Verdauung. Solange sie funktioniert, merkt man kaum etwas von ihr. Aber heute Morgen stinkt es hier im Saal.
Diesen Eindruck hatte auch FDP-Präsident Fulvio Pelli. Ziemlich exakt nach 2 Stunden ist ihm der Kragen geplatzt. Er habe genug von dieser Inszenierung.
Unser Auftrag ist nicht, Politik als Brot und Spiele zu organisieren. Unser Auftrag ist es, den politischen Sonderfall Schweiz, unser Erfolgsmodell gegen die Banalisierung, gegen die Personifizierung, gegen die Polarisierung zu verteidigen. Wir stehen für die Konkordanz, wir vertreten jene, für die Politik und Inhalt und nicht Theater ist.
Und erinnerte bei dieser Gelegenheit die anwesenden Bundesräte Blocher und Galmire daran, dass sie beide gerade dank dieser Konkordanz auf ihren Stühlen säßen. Deshalb erwarte er ein entsprechendes Verhalten. Nach der Aufführung des Parlaments waren die beiden Bundesräte an der Reihe. Bundesrat Christoph Blocher nutzte die Gelegenheit, um rund 50 Minuten seine Sicht der Dinge darzulegen und insbesondere die Eskalationsstufen des angeblichen Putschs zu skizzieren.
Zuerst probiert man einen rauszuwerfen, politisch, das ist ja gutes Recht. Wenn das nicht gelingt, Kriminalisierung, er kann sich nicht wehren. Also ist er ein Krimineller, dann geht er von selbst, das ist das Beste. Und die nächste Stufe wäre die psychiatrische Klinik.
Soweit ist es glücklicherweise nicht gekommen. Aber eines musste die Bundespräsidentin am Ende der Debatte trotzdem klarstellen. Christoph Blocher ist innerhalb der Landesregierung der Einzige, der an einen Putsch glaubt.
Il n'y a pas eu de putsch. Et pas davantage de complot fomenté sous la coupole du Palais fédéral. Et je ne laisserai pas dire que le Conseil fédéral est composé d'un groupe de comploteurs.
Das war Micheline Galmire im Bericht von Patrick Wilser. Eigentlich wollte der Nationalrat über den GPK-Bericht debattieren, über mutmaßliche Fehler von Bundesrat Blocher, vielleicht auch über ein mögliches Komplott gegen den ehemaligen Bundesanwalt Valentin Roschacher. Patrick Wilser im Bundeshaus, weiß man denn jetzt nach dieser Debatte genauer, was vom GPK-Bericht zu halten ist? Also welche Vorwürfe bleiben jetzt bestehen und welche sind entkräftet?
Ich muss sagen, entkräftet wurde heute gar nicht viel. Bekanntes wurde in Variation wiederholt, additiv zugespitzt, teilweise auch vermischt. Offiziell ging es ja heute um die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft. Zu diesem Thema sprachen jedoch nur einige wenige Parlamentarier. Der Rest rekapitulierte, wie wir das eben gehört haben, das bekannte Sündenregister des Justizministers oder setzte neue Andeutungen in den Raum, wer alles an der angeblichen Intrige gegen Christoph Blocher mitgewirkt haben soll. Teilweise unterhaltsam, vielleicht angesichts harrender größerer Probleme in diesem Land, nachdenklich machend, aber eben nicht erhellend.
Micheline Calmiret, die Bundespräsidentin, hat nochmals vertreten, was der Gesamtbundesrat bereits schriftlich festgestellt hatte. Christoph Blocher habe sich dem Bundesrat gegenüber korrekt verhalten. Sind jetzt damit die Vorwürfe gegen ihn vom Tisch?
Nein, so einfach ist es nicht. Auf der einen Seite hat zwar der Gesamtbundesrat tatsächlich bereits letzten Freitag schriftlich festgehalten, dass der Justizminister bei der Kündigung des Bundesanwaltes seine Kompetenzen nicht überschritten habe und auch die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft insofern nicht tangiert habe, dass er nie Einsicht in einzelne Verfahren verlangt habe. Also das war eine Entlastung vom Bundesrat Blocher. Auf der anderen Seite nicht vom Tisch ist aber beispielsweise der Vorwurf, Christoph Blocher habe dem Bundesanwalt die Durchführung einer Medienkonferenz verboten, auch die Umstände, wie der Justizminister zusammen mit dem Präsidenten der Anklagekammer des Bundesstrafgerichts auf Schloss Rezüns das Problem Rohschacher besprochen hat. Auch diese Umstände sind noch diffus. Ein externer Rechtsexperte des Bundesrates soll diese Fragen bis Ende November aufhellen. Länger dauern wird wahrscheinlich die Auflösung der Komplottgeschichte und der ominösen Planskizzen des Zürcher Bankiers. Diese Skizzen und diese Komplottgeschichte hat ja nichts direkt mit dem GPK-Bericht zu tun. Es ist eher eine Folgegeschichte. Diese Geschichte wird zurzeit von der Subkommission der GPK weiter untersucht. Ergebnisse werden wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommen.
Besten Dank, Patrick Wöser, für diese Einschätzungen. Das Ziel ist klar. Und nicht erst seit gestern. Die Alpeninitiative von 1994 setzte bereits eine Obergrenze. Maximal 650.000 Lastwagen pro Jahr sollten den Schweizer Alpenraum durchqueren. Heute, 3 Jahre nachdem dieses Ziel hätte erreicht werden sollen, sind immer noch fast doppelt so viele Camions auf den Alpenstraßen unterwegs. Und dabei bleibt es vorderhand auch. Der Ständerat hat heute die Frist um nochmals 12 Jahre verlängert. Der zweite Dämpfer für die Umlagerungspolitik, der Rat bremst auch bei der Alpentransitbörse. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Hat es denn nie eine Abstimmung über die Alpeninitiative gegeben? Fragte der sichtlich verärgerte Solothurner Sozialdemokrat Ernst Leumberger. Ständig höre er im Ständerat Stimmen, weshalb die Verlagerung von der Straße auf die Schiene nicht zu erreichen sei. So gehe es nun wirklich nicht.
Das Volk will nicht, dass die Eidgenossenschaft zu einem Tummelfeld für Lastwagen wird.
Und deshalb, so Leuenberger, müsse das Parlament nun voll auf die Karte Alpentransitbörse setzen. Das heißt, die Durchfahrten für Lastwagen über die Alpen zahlenmäßig beschränken und versteigern. Nur mit der Börse gelinge es, das angestrebte Ziel von maximal 650.000 Lastwagen pro Jahr doch noch zu erreichen. Leuenbergers Appell war vergeblich. Mit knapper Mehrheit war der Ständerat nicht bereit, der Alpentransitbörse nun einfach grünes Licht zu geben. Der Aargauer FDP-Vertreter Thomas Pfisterer formulierte die Bedenken so.
Die Alpentransitbörse kann die heutigen Probleme nicht lösen. Zumindest ihre Realisierung ist sehr fraglich.
Jetzt darf der Bundesrat bloß mit der EU über die Einführung einer Börse verhandeln und muss dann noch einmal vors Parlament. Das empfinde er nicht als Verzögerungstaktik, gab sich Verkehrsminister Moritz Leuenberger zwar nach seiner Niederlage tapfer, doch er ließ durchblicken, dass es jetzt noch schwieriger werde, das Verlagerungsziel zu erreichen.
Es gibt ein formuliertes Ziel, aber wir haben nur beschränkte Möglichkeiten. Ich kann nur mit den beschränkten Möglichkeiten arbeiten. Hätten wir uneingeschränkte Möglichkeiten, dann könnten wir das gut erreichen. Wir könnten Schlagbäume an den Grenzen und am Fuße der Alpen einrichten und das wäre sofort geschaffen.
Allerdings fanden verschiedene Ständeräte, sei der Bundesrat ganz einfach zu wenig mutig. Er habe aufgrund der Verfassung nämlich die Möglichkeit, die Alpentransitbörse oder andere Maßnahmen selber einzuführen, ohne noch das Parlament zu befragen, findet der Urner CVP-Mann Hans-Rudi Stadler, der damals der Alpeninitiative zu ihrem Erfolg verholfen hat.
Da kann oder könnte man sich fragen, wieso der Bundesrat nicht gezielter handelt, um den Verfassungsauftrag zu erfüllen. Die Kompetenz hätte er ja.
Der Bundesrat nehme einfach viel zu viel Rücksicht, fand auch SP-Ständerat Ernst Leuenberger. Im Besonderen auf die Bedenken der EU gegen eine Alpentransitbörse.
In der Landverkehrsfrage habe ich gelegentlich den Eindruck, da rutsche man auf den Knien nach Brüssel und würde bei jedem Hauch oder bei jedem Stirnrunzeln schon den Schwanz einziehen.
Da wundere er sich schon ein bisschen, kontert Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Man könne nicht vom Bundesrat mehr Mut verlangen und gleichzeitig beschließen, die Alpentransitbörse müsse noch einmal dem Parlament unterbreitet werden.
Da widerspricht sich einfach das Parlament. Wir haben uns dem Parlamentsentscheid zu unterziehen. Und das heißt, allein schon das formale Vorgehen für die Alpentransitbörse wird seine Zeit in Anspruch nehmen.
Mit anderen Worten, das Ziel, den Güterverkehr endlich auf die Schiene zu bringen, wie vom Volk verlangt, rückt mit den heutigen Entscheiden des Ständerates noch weiter in die Ferne.
Der Bericht von Philipp Burkhardt. Monatelang lief fast gar nichts, doch jetzt ist in die Verhandlungen um den Atomausstieg von Nordkorea wieder Bewegung gekommen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Das Regime in Pyongyang hat heute einen chinesischen Kompromissvorschlag akzeptiert, der vorsieht, dass das Land seine nukleare Reaktoranlage vollständig abbaut und außerdem sämtliche Details über andere nukleare Aktivitäten offenlegt. Ob das, wie vereinbart, bis zum 31. Dezember geschieht, ist allerdings ungewiss. Bisher zumindest kam es bei jedem Termin zu Verzögerungen. Doch selbst die Amerikaner sind überzeugt, dass man sich nun auf dem richtigen Weg befindet. Fredrik Steiger berichtet.
Im Herbst 2006 erschreckte Nordkorea die Welt mit seinem zumindest halbwegs gelungenen Atombombentest. Sechs Monate später dann verpflichtete sich das Land in den sogenannten Sechs-Parteien-Gesprächen mit Südkorea, China, Japan, den USA und Russland zum Verzicht auf sein Atomprogramm. Im Gegenzug wurden ihm umfangreiche Gratis-Energielieferungen zugesagt. Doch danach passierte monatelang rein gar nichts. Erst in diesem Sommer hat das stalinistische Regime wenigstens seinen Hauptreaktor in Yongbyon abgeschaltet und die Inspektoren der UNO-Atombehörde IAEA wieder ins Land gelassen. Dafür erhielt es eine erste Tranche von 50.000 Tonnen Öl. Doch seither trat man wiederum an Ort und Zweifel regten sich, ob Nordkorea wirklich zum Atomverzicht bereit sei. Heute nun gelang ein Teildurchbruch. Pyongyang ist nun bereit, vermutlich auf Druck seines bisherigen Beschützerlandes China, alle Atomanlagen dauerhaft betriebsunfähig zu machen. Dazu gehört auch der Abbau der Wiederaufbereitungsanlage und der Brennstäbefertigung. Geschehen soll das bis Ende Jahr. Überwachen und finanzieren sollen den Aktionsplan die Vereinigten Staaten. Sie schicken bereits in den nächsten Tagen Fachleute nach Nordkorea. Ebenfalls bis zum 31. Dezember muss Diktator Kim Jong-il sämtliche Aktivitäten im Nuklearbereich offenlegen. Sein bitterarmes Land wird dafür überaus reich belohnt, nämlich mit weiteren riesigen Energielieferungen und zudem mit der Aussicht, von den USA diplomatisch anerkannt und von der Liste der Schurkenstaaten gestrichen zu werden. Anders als Pyongyang dies behauptet, geschieht das freilich nicht sofort, sondern erst, wenn die Versprechen von heute realisiert sind, was im Falle Nordkoreas, das bisher immer wieder auf Zeit spielte, nie sicher ist. Ein ganz zentraler Punkt soll überdies erst im kommenden Jahr angegangen werden, nämlich die Frage, was mit dem spaltbaren Material und vor allem mit den 6 bis 10 Atombomben geschieht, die Nordkorea bereits besitzt. Dennoch werten alle Beteiligten die Vereinbarung als Erfolg. US-Präsident George Bush spricht von einem grossen Schritt, Südkorea von einem ermutigenden Signal und im bisher stets skeptischen Japan heißt es, endlich sei etwas erreicht worden, mit dem man zufrieden sein könne.
Fredrik Steiger. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres mit diesen weiteren Themen. Wissensvorsprung missbraucht, Insidergeschäfte beim Luftfahrtkonzern EADS. Wir sind die Zukunft des Landes, Begegnungen in El Paso an der Grenze zu Mexiko. Trocken in 3,5 Wochen, eine Kurztherapie für Alkoholiker. Zuerst jetzt aber Augen zu und durch. Die britischen Konservativen machen sich auf eine vorzeitige Neuwahl gefasst. Zum Abschluss der britischen Konferenzsaison und seines eigenen Parteitages hat der britische Oppositionsführer David Cameron am Nachmittag versucht, eine alternative Regierung zu skizzieren. Die Indizien mehren sich, dass der neue Premierminister Gordon Brown in den nächsten Wochen eine Neuwahl ansetzen will. Die Konservativen liegen derzeit weit abgeschlagen auf Platz 2 hinter Labour. Entsprechend groß war heute die Herausforderung für Cameron. Martin Aliot hat ihm zugehört.
Nach drei verlorenen Wahlen muss die konservative Opposition den Nachweis erbringen, dass sie noch relevant ist. 7 bis 10 Prozentpunkte liegt sie in den Meinungsumfragen hinter Gordon Brown, dem in den letzten Monaten alles zu gelingen schien. Doch David Cameron, der am kommenden Dienstag 41 wird, suchte heute in Blackpool am Tory-Parteitag nach Schwachstellen.
Boy, has this guy got a plan. It's to appeal to that 4% of people in the marginal seats.
Er beschuldigte Brown, Wechselwähler mit rechten Reizthemen wie Einwanderung, Kriminalität und Patriotismus anzulocken wie ein Rattenfänger.
And maybe, just maybe, you'll convince enough people that you're on that you are on their side. Well, I say, God, we've got to be better than that.
So solle den Wählern suggeriert werden, Brown stehe auf ihrer Seite. Das müssten die Tories doch besser können, rief Cameron. Nicht ganz unzweideutig angesichts der ausgewählten Reizthemen. So oder so, die Rede war eine Parforce-Tour, ohne Manuskript, aber auch ohne rhetorische Höhenflüge, eher ein vertrauliches Kaminfeuergespräch. Immer wieder kam die Feststellung, Labour sei gescheitert, nicht aus böser Absicht etwa.
I believe it's because they've relied too much on the state organizations that can treat people like statistics rather than like human beings.
Allzu sehr habe Labour dem Staat vertraut, der Menschen wie Ziffern behandle. Und so entwickelte Cameron eine Mischung aus vernünftigen Ideen und konservativen Lieblingsthemen. Er versprach zum Beispiel ein EU-Referendum und den Austritt aus der EU-Sozialcharta. Und?
We will give Britain a proper border police force and we'll scrap the pointless ID cards.
Er werde eine schlagkräftige Grenzpolizei aufbauen und auf die geplante Identitätskarte verzichten. Ferner werde er die Europäische Menschenrechtskonvention durch britische Gesetze ersetzen.
We will defend important civil liberties like jury trial, but we will replace the Human Rights Act.
Ferner versprechen die Tories die Senkung von Erbschafts- und Stempelsteuern, mehr Gefängnisse und die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer. Eine radikale Alternative zu Labour ist das alles wohl nicht, aber auch kein politischer Selbstmord. Gordon Brown hat in den letzten Tagen alle Weichen so gestellt, dass er nächste Woche eine vorgezogene Neuwahl auf Anfang November ansetzen könnte. Mit Todesverachtung forderte Cameron ihn heute gerade dazu auf.
Let the people pass judgment on 10 years of broken promises. Let people decide.
Das Volk solle über 10 Jahre gebrochener Versprechungen urteilen. So wird der Wahltermin zum Feiglingsspiel und die Politik zum Western.
Call that election. We will fight. Britain will win.
Der Bericht von Martin Aliot. Sauf Guipeux scheinen sich gleich reihenweise Spitzenmanager beim europäischen Flugzeugfabrikanten EADS gesagt zu haben. Als die Airbus-Produktion in Verzug geriet und Ungemach drohte, warfen sie Ballast ab. Sie räumten ihr Aktienportfolio und trennten sich von EADS-Papieren, als deren Preis noch attraktiv war, weil außer ihnen selbst noch niemand vom nahenden Sturm wusste. Die französische Börsenaufsicht ist diesen Panikverkäufen nachgegangen und kommt zum Schluss, da seien im großen Stil Insidergeschäfte getätigt worden. Das ist illegal und kann Folgen haben. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Enfin!
Die französische Börsenaufsicht ist nicht bekannt für besonders forsche Ermittlungen, doch ihr den Medien zugespielter Vorbericht zur Airbus-Krise sorgte heute Nachmittag selbst im französischen Parlament für Aufruhr.
Pour ce qui concerne maintenant les cessions d'actions, il s'agit évidemment de décisions personnelles.
Wenn es Insidergeschäfte bei Airbus oder deren Mutterhaus EADS gegeben habe, dann sei das in der alleinigen privaten Verantwortung der damaligen Beteiligten, versuchte Wirtschaftsministerin Christine Lagarde, die Abgeordneten zu beschwichtigen. Und was stimmt, der französische Staat war insofern die Ausnahme, als er durch alle Turbulenzen eisern an seinen EADS-Aktien festhielt. Doch der Staat, konkret der damalige Wirtschaftsminister Breton, habe sich zumindest zum stillschweigenden Mitwisser gemacht von illegalen Börsengeschäften in großem Stil, bilanziert die Börsenaufsicht gemäß der Zeitung Figaro, die heute ausführlich aus dem Vorbericht der Behörde zitiert, der nun an die Staatsanwaltschaft von Paris geht, wo eine zweite Klage in der Sache hängig ist. Denn bereits ein Jahr bevor das Ausmaß der Krise bei Airbus im Juni 2006 öffentlich wurde und die EADS-Aktie auf einen Schlag mehr als einen Viertel ihres Werts verlor, seien die Probleme im Verwaltungsrat von EADS diskutiert worden und ein halbes Jahr davor sei der Wirtschaftsminister von der EADS-Führung auf die bevorstehenden Risiken ausdrücklich aufmerksam gemacht worden und dies erst noch mit dem Hinweis, sich doch auch von einem Teil seiner Aktien möglichst schnell zu trennen. Andere scheinen sich weniger geziert zu haben. Insgesamt seien für 90 Millionen Euro illegale Profite erwirtschaftet worden. 1200 Mitwisser stehen gemäß Figaro im dringenden Verdacht, ihr Vorwissen an der Börse ausgespielt zu haben. Um die Untersuchung nicht ausufern zu lassen, habe sich die Börsenaufsicht auf die wichtigsten 2 Dutzend Verdächtigen konzentriert. Die beiden privaten Hauptaktionäre sind gemäß Figaro dabei, der deutsche Daimler-Chrysler-Konzern mit seinem Chef Manfred Bischof, der französische Rüstungskonzern Lagardère mit seinem Chef Arnaud Lagardère, außerdem praktisch die gesamte damalige Chefetage von EADS und Airbus. Gemäß französischem Recht stehen auf Insidergeschäfte theoretisch bis zu 2 Jahre Haft und Bußen in 2-stelliger Millionenhöhe. Bei EADS hieß es, man wolle nicht Stellung nehmen zu dem Bericht der Börsenaufsicht, ähnlich die Reaktion bei Daimler-Chrysler, während der Lagardère-Konzern die Vorwürfe ausdrücklich zurückwies. Wirtschaftsministerin Lagarde sagte unterdessen im Parlament, der Staat werde selbstverständlich die Justiz in voller Unabhängigkeit weiterarbeiten lassen.
Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann. In den USA sind 40 Millionen Menschen spanischer Muttersprache. Das sind knapp 15% der Bevölkerung. Doch die Minderheit der Latinos wächst und wächst. Im Westen von Texas, in der Universitätsstadt El Paso, sind bereits 4 von 5 Einwohnerinnen und Einwohnern Hispanics. Kein Wunder, heißt es deshalb in der Grenzstadt, der Rest der USA könnte viel von uns lernen. USA-Korrespondent Max Ackermann.
Bob Cook ist Präsident der Regionalen Gesellschaft für wirtschaftliche Entwicklung in El Paso, Texas. Und er sagt, was Wirtschaftsförderer in vielen Regionen halt so sagen. Wir verkörpern die Zukunft des Landes.
Today we represent what the future of America is going to look like.
Doch Bob Cook meint nicht nur das günstige Investitionsklima, die willigen Arbeitskräfte und die großen Landreserven, die den Südwesten der USA zur Zukunftsregion des Landes machen sollen. Er spricht von der Bevölkerungszusammensetzung.
In the United States today, the Hispanic demographic represents about 13.5%.
Etwa 13,5% der amerikanischen Bevölkerung seien heute Hispanics, also Menschen mit Wurzeln in spanisch sprechenden Ländern. Bis zur Jahrhundertmitte aber würden es mindestens 25% sein, eher sogar 30%. Denn die Hispanics seien die mit Abstand am schnellsten wachsende Minderheit in den USA. El Paso ist in dieser Hinsicht den meisten anderen US-Regionen weit voraus. Das macht ein Spaziergang durch die Innenstadt schnell deutlich. 4 von 5 Einwohnern sind hier Hispanics. Und wären da nicht Schlagbäume, staatliche Hoheitszeichen, Grenzbeamte und lange, sehr lange Warteschlangen, man würde gar nicht merken, wo El Paso endet und die mexikanische Millionenstadt Ciudad Juárez beginnt. Alles ist hier eine große Agglomeration.
I'm getting married in November, so that's where I'm buying all my accessories. A veil in El Paso would cost me.
Sie heirate im November, erzählt Veronica Rosales, die als Kind in die USA kam und selbstverständlich kaufe sie alle Accessoires drüben in Mexiko. Da koste alles zusammen so viel wie hier ein Schleier alleine.
Everything, including my niece's dresses, for $100 over there.
Veronica ärgert sich, dass immer schärfere Grenzkontrollen den Einkauf in Mexiko mühsam machen. Und auch El Pasos Bürgermeister John Cook kämpft für möglichst offene Grenzen. Im gegenwärtigen Politklima in den USA allerdings auf ziemlich verlorenen Posten.
And we know that our border joins us together, it doesn't separate us. People who live in Washington and in Iowa don't understand that.
Mit der Zeit würden aber auch die Leute im Landesinnern begreifen, dass die milliardenteure Aufrüstung an der Grenze hauptsächlich die eigene Wirtschaft schädige, ist Bürgermeister Cook überzeugt. Inzwischen mache El Paso das Beste aus der Situation, lege zum Beispiel an der Universität großes Gewicht auf für die Latino-Bevölkerung relevante Ausbildung und Forschung.
Obesity is more prevalent among Hispanics in the US. Diabetes is of higher prevalence among Hispanics in the US. Hispanics have higher cardiovascular.
Dr. Martha Cruz ist Ärztin am Gesundheitswissenschaftlichen Zentrum der Universität von Texas in El Paso. Sie hat herausgefunden, dass Hispanics in den USA häufiger an Fettsucht litten, an Diabetes und dass sie auch ein größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten hätten als andere Bevölkerungsgruppen. Das habe nichts mit Rasse oder mit Genen zu tun, aber viel mit der sozioökonomischen Situation.
When people have a lower educational level, they may still have enough money.
Die Einwanderer aus Lateinamerika seien häufig arm und schlecht ausgebildet. In den USA hätten sie dann aber genügend Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen, allerdings häufig ungesundes Fastfood, was dann zu Folgekrankheiten führe. UTEP, die Universität von Texas in El Paso, konzentriert sich auf solche Studien und sie gehört auch zu den führenden Instituten, wenn es um Grenzfragen geht, um Immigrationspolitik und um US-mexikanische Beziehungen. Fast 3/4 der 20.000 Studentinnen und Studenten sind Hispanics, jeder und jede Zehnte pendelt von Mexiko nach El Paso. UTEP leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung einer Minderheit, die als überdurchschnittlich bildungsfern gilt und gerade deswegen größere Integrationsprobleme hat als andere Bevölkerungsgruppen. Auch in dieser Hinsicht könnte El Paso ein Vorbild sein für weitere Regionen in der zunehmend hispanisierten USA.
Max Ackermann. Früher redete man von Alkoholismus, heute von einem Alkoholproblem. Gemeint ist das Gleiche, dass Menschen ihren Alkoholkonsum nicht kontrollieren können und abhängig werden. Rund 300.000 Menschen in der Schweiz sind davon direkt betroffen. Therapieplätze sind entsprechend gefragt und kaum je in ausreichender Zahl vorhanden. Besonders interessant könnte darum ein Angebot des Regionalspitals im Toggenburger Wattwil sein, eine Alkohol-Kurzzeittherapie, die schon seit 20 Jahren angeboten wird, eine Art Nischenprojekt, das den Patienten hilft und dem kleinen Spital. Der Bericht von Roland Wermelinger.
Vor einem Monat hat Herr Müller, das ist nicht sein richtiger Name, die 3,5-wöchige Therapie in Wattwil beendet. Ein gepflegter Mann um die 40, Informatiker in guter Stellung, eine Familie und ein hoffentlich bewältigtes Alkoholproblem.
Alkohol ist eigentlich mehr ein Mittel zum Zweck, um irgendwas verdrängen zu wollen, in Anführungszeichen. Und die Probleme stecken eigentlich hinter dem Alkoholproblem, sprich Arbeitsplatz oder Beziehung.
Mehr als ein Jahr lang rang Herr Müller mit sich, seine Sucht einzugestehen und etwas dagegen zu tun. Die erste Anlaufstelle, ein Angebot im Vorarlberg, sagte ihm nach einem Schnuppertag nicht zu.
Es ging nicht nur um das Problem Alkohol, sondern eben auch um andere Süchte und Abhängigkeiten bis hin zu Drogenproblemen, ernsthafter, also harte Drogen. Und das waren dann gemischte Gruppen, das hat man gar nicht zugesagt.
So kam Herr Müller nach Wattwil in die PSA, die psychosomatische Abteilung, und er ist voll des Lobes über diese 24-tägige Therapie mit Gruppen- und Einzelgesprächen, kreativem Tun und viel Zeit für sich selbst. Alkoholtherapien sind vielerorts an psychiatrische Kliniken angehängt, für viele eine zu große Hemmschwelle. Man meldet sich eher in ein Krankenhaus an, sagt Katharina Hildebrand, die Leiterin der Wattwiler Alkoholkurzzeittherapie.
Das hören wir schon oft, dass Leute mit Alkoholproblemen ganz klar betonen, in eine psychiatrische Klinik werde ich keinen Fuß setzen. Ich gehe nicht in die Spinnwinde, ich möchte mich nicht mit anderen psychisch Kranken auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es halt unser Angebot, wo man in ein Spital eintreten kann. Das fällt viel einfacher, es auch der Umgebung klar zu machen.
Landspitäler sind alle paar Jahre von einer Schließung bedroht. Deshalb hat man in Wattwil ein Nischenprodukt gesucht und in der Alkoholtherapie gefunden. Es gibt eine lange Warteliste, obwohl die Abteilung kürzlich von 7 auf 14 Plätze verdoppelt wurde. Als das Spital die Geburtsabteilung schließen musste, gab es Platz dafür. Die Hälfte der Patientinnen und Patienten kommen von auswärtigen Kantonen und sogar aus Süddeutschland, wie Herr Müller. Es sind Arbeitnehmerinnen, sind Väter und Mütter, sozial integriert und nicht auffällig. Das half mit, anfängliche Bedenken in der Bevölkerung zu zerstreuen.
Es sind ja die Alkoholabhängigen, die nicht auffallen. Nicht jene, die wir auf der Gasse sehen, die heruntergekommen sind, obdachlos und so weiter. Die können wir nicht aufnehmen. Die müssen ein Langzeittherapieangebot in Anspruch nehmen. Hier bei uns sind die Leute, die beruflich tätig sind, die eine Familie haben, die Kinder haben, die eigentlich von dem her nicht auffällig sind.
Wenn nun eine solche an ein Landspital gekoppelte Suchtbekämpfung offensichtlich ein Erfolgsmodell ist, dann fragt man sich, warum es nicht schon oft kopiert wurde. Warum Wattwil auch nach 20 Jahren ein Einzelfall geblieben ist. Das hat wohl, glaubt Stationsleiterin Katharina Hildebrand, vor allem spitalpolitische Gründe.
Es ist halt so, dass in der Spitalpolitik in den letzten Jahren eher gespart wurde. Es wurden Abteilungen geschlossen, wie bei uns ja auch. Es wurden ganze Spitäler geschlossen. Da ist es ganz schwierig, ein neues Angebot aus dem Boden zu stampfen. Und wir hatten dieses Angebot schon und jetzt werden in den Spitälern, was ich auch sinnvoll finde, die Nischenprodukte, die sehr gut laufen, werden gestärkt und eben erweitert.
Hildebrand weiß von einigen Spitälern, wo ein entsprechendes Konzept seit Jahren in der Schublade liegt. Sie wird auch immer wieder um Auskunft gefragt über das Wattwiler Modell. Umgesetzt wurde es nirgendwo. Doch über das Fehlen von Konkurrenz ist man in Wattwil gar nicht so unglücklich.
Das war der Bericht von Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung heute war Annelies Tenisch, für die Nachrichten Herbert Ming, am Mikrofon Anita Richner. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.